Eis 04. Das ist samstags unser Ziel. S04. Wir verpassen nie ein Spiel. Und gehen wir noch so oft zu Boden, wir stehen immer wieder auf. Hallo Vorstand, lass dir sagen, Augen auf beim Spielerkauf. Oh, 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 oh. Berg und Tal mit S04. Oh, 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 Berg und Tal mit S04. Oh, 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 Berg und Tal mit S04. Oh, 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 Berg und Tal mit S0, Berg und Tal mit S0, Berg und Tal mit S04.
Ja, sehr schön. Schalker haben keine Wahl. Das gilt sicherlich auch für Schalkerinnen und wahrscheinlich auch für unseren nächsten Gast, Cornelia Topor-Ziesek, Juristin, Richterin am Oberlandesgericht Düsseldorf, seit 2005 Schalke-Mitglied und im letzten Jahr 2019 kurz Mitglied des Schalker Ehrenrats.
Aber länger als Michael Zülker Präsident war.
Genau, das fällt in die Zeit, wo das Zitat von Clemens Tönnies, dieses rassistische Zitat, gefallen ist. Ich werde das jetzt mal kurz wiedergeben. Das hat er auf einer Veranstaltung gemacht. Man solle lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Das ist auch in den Medien entsprechend dann als rassistische Äußerung definiert worden. Ich glaube, das ist auch eine relativ einfache Sache, das so zu sehen. Jetzt hat darüber der Ehrenrat entschieden, ob es da Konsequenzen für den Aufsichtsratsvorsitzenden gibt. Sie waren dabei. Vielleicht können Sie kurz vorher noch mal sagen, was denn die Aufgabe dieses Gremiums überhaupt ist und vielleicht auch, wer dort dabei ist.
Ja, der Ehrenrat hat nach der Satzung eine ziemlich klar umrissene Aufgabe. Der hat im Grunde genauso einen Fall, wie der jetzt da vorgefallen ist, juristisch korrekt meines Erachtens abzuarbeiten. Also ein Mitglied lässt sich irgendwas zu Schulden kommen, also verstößt gegen die Satzung. Hier war das grob vereinsschädigendes Verhalten, das lag ziemlich auf der Hand. Es war mit einem enormen Ansehensverlust für den Verein verbunden. Und dann ist es eben Sache des Ehrenrates, entweder auf Antrag des Vorstandes oder aus einem anderen Gremium oder eben auch von sich aus nach pflichtgemäßem Ermessen ein Verfahren einzuleiten gegen das Mitglied. Und dann wird halt, das ist jetzt für, ich will jetzt kein juristisches Seminar abhalten, aber im Grunde, das ist eigentlich relativ klar, ne? Also ich habe eine Satzungsbestimmung, da wird festgestellt, hat er dagegen verstoßen. Und dann gibt es bestimmte Sanktionen, die reisen von einer kleinen Ermahnung, also einem Verweis bis hin zu einer Geldbuße. Und das geht dann halt bis zu einer Suspendierung auf Zeit oder eben auf Dauer bis hin zum Ausschluss, den ja auch damals viele gefordert haben. Und dann, ja, es ist eben der Ehrenrat, das ist in der Satzung so geregelt, das ist auch erstmal ja, kann man ja so machen, dass im Grunde der Aufsichtsrat, also das eigentliche Vorstellungsgespräch hat man dann beim Aufsichtsrat, stellt sich dort vor und der trifft dann eine Auswahl, 5 Personen, und schlägt die dann im Block der Mitgliederversammlung vor und die sagt dann eben, okay, die wollen wir, die 5 vorgeschlagen oder nicht. Dass er die nicht wollte, ist aber meines Wissens noch nie vorgekommen. Also im Grunde geht das dann immer als Vorschlag glatt durch, ne?
Ja, Sie waren bei der Sitzung, wie erwähnt, des Ehrenrats im August letzten Jahres dabei, als über diese Äußerung gesprochen und auch über mögliche Konsequenzen nachgedacht wurde. Bisher haben Sie dazu öffentlich nicht viel oder kaum etwas gesagt. Warum jetzt?
Sagen wir mal so, das hat eigentlich 2 Gründe. Also zum einen, der Hauptgrund ist, ich finde wirklich, dass die Mitglieder einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, was da vorgefallen ist. Immerhin, also ich will jetzt nicht mich als Person hier in den Vordergrund rücken, aber ich bin ja ein gewähltes Gremiumsmitglied gewesen. Die Leute haben mich gewählt, die haben mir ihr Vertrauen geschenkt. Und ich, nach meinem Verständnis von dem Amt, das ich da bekommen habe, ja, wie soll ich das sagen, habe ich den Mitgliedern einfach versprochen, dieses Amt, was man mir anvertraut hat, so wie es in der Satzung steht, auch insbesondere neutral, unabhängig und ohne Ansehung der Person halt auszuüben. Und wenn ich dann, wer mich gut kennt, der wird das wissen, also ich bin da nicht aus Spaß zurückgetreten, ich hatte schon Gründe und dann wird das vom Verein totgeschwiegen. Also ich habe mich ja auch da, weil ich das schon geahnt habe, ich kenne ja den Umgang des Vereins mit unangenehmen Themen, Ich wusste, dass sie das totschweigen und habe es ja deshalb selber über Twitter verlautbart. War selber dann auch über das große öffentliche Interesse überrascht, weil ich das gar nicht so erwartet habe. So, und dann, ich habe mehrfach Gesprächsbedarf signalisiert. Ich habe Vorstand und Aufsichtsrat angeboten, dass ich jederzeit bereit bin, Rede und Antwort zu stehen. Erstmal dem Vorstand und dem Aufsichtsrat stellvertretend für die Mitglieder, aber natürlich jederzeit auch bei der Mitgliederversammlung. Das wurde von unserem Marketingvorstand, Herrn Jobs, kann man ja ruhig so sagen, wer es war, mit einigermaßen empathielosen Sätzen vom Tisch gewischt. Also es gäbe da eben überhaupt kein Interesse und auch keinen Aufklärungsbedarf, was diese ganzen Umstände anbelangt, die ich ja ausführlich geschildert hatte. Also meine Rücktrittsgründe sind Vorstand und Aufsichtsrat ja bekannt. Das ist ja nicht so, dass ich bin damit immer offen umgegangen. Nur es ist eben kein Interesse, meine Sicht der Dinge im Aufsichtsrat mal zu besprechen oder zu klären. So, und dadurch, dass die Mitgliederversammlung jetzt Corona-bedingt ausfällt und immer mehr Fragen, sei es jetzt über Twitter oder über andere Kanäle, an mich rankamen, dass Leute sagen, sehr höflich, sehr nett, darf ich Sie vielleicht mal fragen, warum Sie eigentlich zurückgetreten sind, habe ich jetzt gedacht, okay, dann vom Verein kommt da nichts mehr, da bin ich 100% von überzeugt, also mehr als anbieten kann ich es nicht, da wird überhaupt nicht mehr drauf eingegangen, das wird also komplett ignoriert und totgeschwiegen, gut, dann habe ich mich halt jetzt geäußert.
Ja, wenn Sie vielleicht nochmal versuchen zu schildern, wie so eine Sitzung beim Ehrenrat oder speziell diese Sitzung abgelaufen ist, dass die Leute mal vielleicht einen Eindruck kriegen, wie sowas dann auch funktioniert oder vielleicht in dem Fall auch nicht gut funktioniert.
Also ich kann sagen, wie ich es mir vorgestellt habe und wie es tatsächlich abgelaufen ist. Also das bringt es vielleicht am besten. Also ich bin ja nur schon ziemlich lange Richterin und würde mal sagen, ich habe eine gewisse Berufserfahrung und habe also doch schon den einen oder anderen Kampf da durchgefochten. Normal ist es so, nach unserer Satzung, also ist es für mich völlig klar gewesen, das ist so eine Art Gericht. So ist auch Ihre Außendarstellung, also dass Sie ja hier Richter sind, richterähnlich tätig werden, berufen sich nach außen auf Beratungsgeheimnis und solche schillernden Begriffe. Da bin ich natürlich damit mit Elan da angetreten und habe gesagt, kenne ich, super, ist mein Ding, das ist mir vertraut. So, das läuft also wie eine Gerichtsverhandlung ab. Gerichtsverhandlung ist aber nun mal so, da sitzen also dann wir als 5 Richter. Nach Satzung, wer sich damit auskennt, hätte der Herr Tönnies die Möglichkeit gehabt, einen Verfahrensbeistand mitzubringen, also einen Anwalt. Davon hat er keinen Gebrauch gemacht. Das ist jetzt erstmal bei der Schwere des Vorwurfs und bei dem, was das da alles so ausgelöst hat und wie schwer ihn das ja auch getroffen hat angeblich, erstmal ungewöhnlich. Dann wurde mir aber irgendwie, also dann normal ist es dann so, dann wird er dann halt zu Wort kommen und dann berät man und dann entscheidet man halt wie man das sieht und dann wird irgendeine Sanktion verhängt. So war so meine naive Vorstellung. Das war etwas geprägt von meinem Berufsalltag, sagen wir mal so. Was dann tatsächlich abgelaufen ist, hatte damit jetzt nicht so viel zu tun, also in einem entscheidenden Detail. Es hat ein Mitglied des Ehrenrates aus dem Ehrenrat heraus, also als Mitglied des Gerichts, was ich also unglaublich finde, hat ganz offen also die Verteidigung von Herrn Tönnies übernommen. Das, also sowas habe ich nicht für möglich gehalten.
Wer war das?
Ja, das liegt ja ziemlich auf der Hand. Also jemand, der bekanntlich, da ist es auch Gegenstand von Berichterstattung gewesen, der den auch schon in anderen Verfahren anwaltlich verteidigt hat, ne? Der auch ein gewisses Näheverhältnis zu Herrn Tönnies hat. Und was halt bizarr war, also wenn man nach wenigen Minuten da sitzt, an demselben Gremium angehört und ein Kollege, der im selben Gremium sitzt, mit einem umgeht, wie ein Konflikt, also das sind klassische Methoden der Konfliktverteidigung gewesen, wie der mich angegangen ist, weil er anscheinend ahnte, dass jetzt von mir hier die größte Gefahr ausgeht und ich bin da gar nicht reingekommen und habe gesagt, Tönnies raus oder sowas. Ich bin da mit einer ganz moderaten Position reingegangen. Also das war völlig überzogen, das war total bizarr, was da abgelaufen ist. Also ich würde im Nachhinein sagen, das Ganze, was da passiert, diese ganze Verhandlung in Anführungsstrichen, ist eine reine Inszenierung gewesen. Also das ist, wie gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt und es ist also, ja, das sprengt alles, was ich mir hätte vorstellen können und konterkariert auch alles, ehrlich gesagt, das muss ich auch sagen, konterkariert alles, was ich meine, den Mitgliedern versprochen zu haben und wofür ich auch stehe. Das hat mit einem normalen Verfahren, also es kann nicht angehen, also Markus war es ja, der hat es mal so ein bisschen so überspitzt, so auf den Punkt gebracht, das sind nicht meine eigenen Worte, ne? Aber der sagt, das ist zu abstrakt, also man soll den Leuten einfach das so erklären, also man wird jetzt geschieden und der Anwalt von der Ex oder von dem Ex, der schreibt jetzt das Urteil. So, oder ne, man hat einen Prozess mit seinem Chef oder Ex-Chef und der Anwalt vom Chef, der entscheidet das. ne, das, dann versteht man so ungefähr, warum ich so empört bin und ja einfach so ein bisschen fassungslos auch war. Ne?
Ja. Ja, so plakativ könnte man sagen, der Anwalt saß auf der Richterbank.
Ja, ja.
Das würde ich dem so entnehmen.
Fand ich ungewöhnlich, sagen wir mal so.
Also, ja. Ja, gut. Jetzt hätte es ja mehrere Möglichkeiten gegeben. Tönnies hat ja, sagt man zumindest selber, vorgeschlagen, was ihm vorschwebt, möglicherweise als Konsequenz. Aber es hätte ja aus Ihrer Sicht auch einige Möglichkeiten gegeben, die dem Leitbild von Schalke 04 entsprochen hätten, als Sanktion oder als Konsequenz. Wie würden die, hätten die ausgesehen?
Also, ja, ich bin nach wie vor, da stehe ich auch bis heute dazu, ich fand für diese, also die, sagen wir mal so, also für mich, das war auch der Standpunkt, mit dem ich damals da reingegangen bin, für mich war das ganz eis, also ganz glasklar eine rassistische Äußerung. Da war ich auch sehr überrascht, dass das überhaupt diskutiert wird, weil nach allen Definitionen, mit denen ich mich da vorbereitet hatte, war das eindeutig. Das wäre dann auch Aufgabe des Vereins gewesen, dass Herrn Tönnies und den Mitgliedern, die meinen, ja, der hat doch nichts Schlimmes gesagt oder der spricht nur aus, was wir alle denken. Ich meine, ich fahre mit der 302 zum Stadion, ich höre, wie die Leute überwiegend reden. Ne? Dann hätte der Verein mit diesem Leitbild verdammt nochmal die Aufgabe gehabt, das diesen Leuten zu erklären, warum das eben rassistisch war. Dazu hat er nicht die Kraft gehabt. Das ist eigentlich viel schlimmer als die Äußerung selber, ist ja der Umgang. So, also es ist erstmal eine rassistische Äußerung, die wäre angemessen zu sanktionieren gewesen. Meines Erachtens war die aber, weil ich kann mir wirklich, man muss ja immer auch ein bisschen mit Augenmaß daran gehen. Und Ausschluss ist auf Zeit, ist, finde ich, war so das Gebot der Stunde. Ausschluss auf Dauer, also ihn wirklich als Mitglied auszuschließen, das ist wie, weiß ich, lebenslanges Stadionverbot oder so. Ne? Also das ist die härteste Strafe, die man sich vorstellen kann. Und dann muss ich sagen, ja, es war eine rassistische Äußerung, aber es ist eben auch so, dass, also ich kann mir so viel schlimmere rassistische Äußerungen oder Positionen oder Verhaltensweisen vorstellen, da muss noch Luft nach oben bleiben. So dass ich gemeint habe, also Ausschluss fände ich zu hart für das, was vorgefallen ist, aber eine angemessene Suspendierung, das hätte ich mir schon vorgestellt. 3 Monate, wenn man jetzt auch vergleicht, mit welchen Strafen der Ehrenrat in anderen Fällen agiert hat, hätte er sich vielleicht ein bisschen glaubwürdiger präsentieren können, wenn er sich da auch in diesem Fall dran orientiert hätte. Also er ist natürlich mit diesen 3 Monaten, das war wirklich der unterste Rand dessen, was noch vertretbar ist. Ne? Also mit der Suspendierung auf Zeit kann ich leben. Hätte zur Not auch mit dem Ergebnis leben können, aber nicht damit, wie das zustande gekommen ist.
Aktuell steht Clemens Tönnies ja wieder im Mittelpunkt, jetzt nicht nur wegen Schalke 04, sondern auch wegen seiner Fleischfabriken und auch da mit dem Umgang, den er dort pflegt mit seinen Arbeitern, mit den Werksverträgen, die es da gibt, was ja auch jetzt zur weiteren Ausbreitung von Corona stark beigetragen hat. Das in den Fleischfabriken, die Arbeitsbedingungen sind ja schon sehr lange bekannt und nicht nur der Politik, sondern auch den Fans und Funktionären von Schalke 04 haben da nicht beide sehr lange die Augen zugedrückt. Das hätte doch früher vielleicht auch schon einen Grund geben können, da mal über Konsequenzen nachzudenken.
Ja, nach unseren Maßstäben vielleicht schon, ne? Aber man muss halt auch sehen, also ich habe ja nur kurze Zeit da diese Gremiumluft geschnuppert, aber da sind ganz, ganz viele Menschen am Start. Also im Wahlausschuss will ich jetzt mal ausnehmen, der ist natürlich anders besetzt, aber in den Gremien sonst, das sind ganz viele Leute, ich weiß nicht, wie viele normale Fans die kennen. Also die sind so in ihrer Blase gefangen, die meinen, also mir sagt ja der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ins Gesicht, so nach dem Motto, also was ich eigentlich immer wollte, das Ansehen des Vereins hätte ja gar keinen Schaden genommen, wo ich denke, ja, da muss man, das ist wirklich Realitätsverweigerung, wo ich mir sage, liest der überhaupt keine Zeitung oder guckt der nie Nachrichten? Also das kann man doch nicht verdrängen. Das finde ich bizarr, so ein Standpunkt. Hm? Aber so ungefähr muss man sich das hinter den Kulissen vorstellen. Also das ist ja das, was ich am meisten anprangere, ist ja wirklich, habe ich ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, also es ist ja der Umgang mit der Äußerung. Der Verein hat sich, das hat dem Ansehen des Vereins so viel mehr geschadet als diese blöde Äußerung von Herrn Tönnies. Ne? Wenn der Verein da die Eier in der Hose gehabt hätte, Entschuldigung, ne? Einfach damit vernünftig umzugehen, dann hätten alle gesagt, boah, wow, guck dir das mal an. Ne? Selbst beim eigenen Aufsichtsratsvorsitzenden, beim so mächtigen Mann ziehen die das durch und stehen zu ihrem Leitbild. Und das haben sie leider nicht. Und das hat einen Grund, dass, also es ist meine persönliche Einschätzung, meine Wahrnehmung gewesen, und das ist eben auch der Haupt, mit einer der Kritikpunkte, dass diese Leute da in den Gremien, ich glaube, die müssen sich wirklich langsam entscheiden, wem gegenüber sie loyal sind. Ob sie Herrn Tönnies Loyalität schulden wollen oder ob sie das nicht möglicherweise lieber dem Verein und auch den Mitgliedern und den Fans schulden oder den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle und all diesen Menschen. Also mein Standpunkt ist, glaube ich, relativ klar. Also meine Loyalität hat nie irgendwie Einzelpersonen gegolten, die hat immer dem Verein gegolten und deswegen bin ich auch zurückgetreten, weil ich da nicht bereit bin, also ich passe da nicht rein, ich gehöre da nicht hin, ich fühle mich da nicht wohl, ich will auch morgens in den Spiegel gucken. Da gab es einfach, ich hätte da auch nichts mehr bewirken können. Ich war da isoliert in diesem Gremium. Also die Leute, die mal meinen, ja, ich hätte mich da einfach verpisst oder so. Ja, kann man so sehen. Ich sage immer, ich wollte so lange in den Ehrenrat und mir war das so wichtig. Ich habe schon meine Gründe gehabt und ich hoffe, dass das vielleicht auch der eine oder andere auch jetzt mal versteht. Ich bin da nicht aus Spaß nach ein paar Tagen zurückgetreten. Also das hatte schon massive Gründe und ich hätte in diesem mit einem Verbleib im Gremium nichts mehr bewirken können. Nichts, außer dass ich so praktisch als Feigenblatt da irgendwie benutzt worden wäre. Und dazu bin ich auch nicht bereit. Also
ja. Ja, die aktuelle Berichterstattung über Clemens Tönnies schadet natürlich auch jetzt wieder dem Verein. Ist der für Sie als Vorsitzender im Moment noch tragbar?
Also im Moment nicht mehr, nein. Also wie gesagt, damals, deswegen habe ich das auch eben so ausführlich beschrieben. Also ich habe mich immer bemüht, ihn differenziert zu sehen und ihm auch ihn fair zu behandeln, auch dass man auch den Menschen Clemens Tönnies sehen muss und wie er war mir gegenüber ja auch anständig. Also ich kann ja nichts Schlechtes sagen, was den Umgang mit mir persönlich anbelangt. Aber ich kann das trennen. Ich bin ja nun mal Profi, ne? Also wir richten nicht über Menschen als Richter. Wir richten über Taten, über das, was die für einen Blödsinn angestellt haben. Ich sage nicht, der ist ein schlechter Mensch. Ich sage, der hat eine rassistische Äußerung gemacht und dafür gehört er vernünftig sanktioniert. So wie jeder Dieb oder Schwarzfahrer oder wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, gibt es eben, das ist auch nicht, spielt keine Rolle, ob ich Richterin bin oder nicht. Also das ist für mich so selbstverständlich und jetzt ist es eben, dass ich sage, bei aller Fairness und bei allem Bemühen um eine differenzierte Betrachtung, er ist mittlerweile nur noch, er ist wirklich so eine große Belastung, weil wir sind jetzt imagemäßig, glaube ich weiß nicht, ob es noch tiefer geht, also es ist kaum noch zu ertragen im Moment, ne? Also und man wartet immer so und denkt, ja, wann äußern sie sich mal, ne? Die im Aufsichtsrat zum Beispiel oder, ne? Aber wann kommt das Bekenntnis dazu, für was Schalke steht? Ne? Oder kommt womöglich wieder, wie jetzt hier Herr Fischer und Herr Rehberg, ne? Dann, dass die ersten Ehrenerklärungen jetzt halt eher für Herrn Tönnies, dass er ja so ein anständiger Kerl ist und dass er kämpfen wird. Ja, ist alles schön und gut, aber dann denke ich immer, ja, aber man kann das doch nicht ausblenden. Also ich glaube jetzt im Moment mittlerweile, also wenn ich jetzt noch im Ehrenrat wäre und es gäbe jetzt ein Verfahren gegen ihn, wäre die, glaube ich, die Sache mittlerweile, würde ich die wahrscheinlich anders beurteilen, ja.
Ja, vielen Dank, Cornelia Topper-Ziesek. Zur Entspannung gibt es jetzt noch ein bisschen Musik.
Blau und Weiß sind unsere Fußballfarben. Königsblau und weiß wie der Schnee. Blau und weiß werde ich für immer tragen, weil ich echt auf FC Schalke steh. Schalke 04, Liebe in Revier. Junge, da fällt dir nichts mehr ein. Schalke 04 ist die Seele von Revier. Sag mich, was kann schöner sein?